Und dadurch kann sie dann eben den Durst stillen und hat den Nomaden geholfen, diese langen Wüstendurchquerungen und eben solche Hitzeperioden zu überstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kräuternote-Podcast. Liebst du es auch so sehr wie ich, lesend auf dem Balkon an diesen angenehmen Sommerabenden zu sitzen? Also an denen es nicht so übermäßig heiß ist? Ich lese gerade Romane über die Firmengeschichte von Haribo. Und da spielt Lakritze und daher Süßholz auch immer wieder eine Rolle. Damit hat sich die Firma sogar durch den Krieg gerettet, weil sie dann eben mit Lakritze zur Heilmittelsparte zählten. Und dadurch konnten sie weiter produzieren, während eben viele andere Süßwarenhersteller schließen mussten. Und damit stelle ich mir jetzt also für uns heute die Frage, was ist an Süßholz jetzt eigentlich so heilsam und was ist das eigentlich genau? Wenn ich mich recht erinnere, war meine erste Begegnung mit echtem Süßholz als Jugendliche schon in Südfrankreich. Da kauften sich die Schüler das nämlich, um dann so drauf rumzukauen. Sowas kannte ich von zu Hause natürlich gar nicht und habe es dann eben auch mal ausprobiert. Und ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an den Geschmack erinnern, aber es ist schon eben so ein bisschen holzig-erdig und wenn man eben länger drauf rumkaut, kommt dann, wenn dann so ein bisschen die Säfte aus dem Holz freigesetzt werden, dann eben so ein bisschen dieser lakritzartige Geschmack durch. Und das müssen dann eben auch die holzigen Süßholzwurzelstücke gewesen sein, aus denen dann auch für die Lakritzherstellung der Saft gewonnen wird. Süßholz gehört zur Familie der Schmetterlingsblütler und ist eine ja so von unten her verholzende mehrjährige Pflanze, die so 1 bis 1,5–2 Meter hoch wird und eben frostempfindlich ist. Und sie bildet dann eben diese sehr langen Pfahlwurzeln und an denen bilden sich dann zu späterer Zeit noch so viele gelbe und oft fingerdicke Nebenwurzeln. Und ansonsten haben sie halt so ovale Blätter, die sich in Paaren gegenüber sitzen. Und an der Unterseite kann man wohl auch sehen, dass da noch die Drüsen so als Punkte zu sehen sind und sie halt so ein bisschen klebrig sind. Die Blüten präsentieren sich dann in so ährenartigen Blütenständen und sind zart lila. Und die Pflanze braucht halt eben eher sonnige Standorte und daher dann eben eher auch sandige Böden. Und es gibt jetzt verschiedene bekannte Arten. Also das spanische Süßholz ist wohl das, ja, von dem meistens die Rede ist. Das heißt dann Glyceriza glabra. Und es wird auch französisches oder deutsches Süßholz genannt. Und dann gibt es noch das russische Süßholz, Glyceriza echinata, und das chinesische Süßholz. Und das wird eben auch in der traditionellen chinesischen Medizin ja schon seit Urzeiten als bedeutende Heilpflanze verwendet. Und der Name leitet sich vom Griechischen ab, und zwar aus dem griechischen Wort Glykos für süß und Riza für Wurzel, also bedeutet eben auch schon quasi süße Wurzel. Das Süßholz kommt vorwiegend in Eurasien vor, aber eben besonders im Mittelmeerraum. Wie gesagt, es liebt halt sonnige Gegenden. Wächst aber genauso gut auch in Australien und China. Und die Hauptanbaugebiete sind ja eben heutzutage vorwiegend China und Russland, aber eben auch die südeuropäischen Länder wie Spanien und Italien. Und da gibt es in Kalabrien zum Beispiel in Süditalien ein sehr wichtiges Anbaugebiet. Und früher war Süßholz da wohl quasi sowas wie ein Unkraut, was echt rausgezogen wurde, um dann eben andere Sachen auf dem Land anbauen zu können. Aber heute wird es da halt bewusst kultiviert und das Klima ist eben wohl super gut geeignet, um dann sehr geschmackvolles Süßholz und damit Lakritze dort zu produzieren. Auch wenn die Pflanze jetzt in Mitteleuropa nicht so wirklich heimisch ist, gibt es aber so ein paar Nischen, wo es halt mal angebaut wurde. Und zwar zum Beispiel im 15. Jahrhundert auf jeden Fall in Bamberg. Also von der Pflanze sind eben, wie gesagt, die Wurzeln spannend für uns. Das heißt, die werden dann kulinarisch und medizinisch genutzt. Und da gräbt man halt im Herbst dann eben ja sowohl die Pfahlwurzel als auch die Wurzelausläufer aus. Und da sich die Pflanze halt auch durch Stücke eben dieser Wurzelausläufer vermehrt, kann man dann eben einfach davon immer ein paar Stücke drin lassen und dann kommt die Pflanze nächstes Jahr auch wieder. Und die Wurzeln werden dann einfach an einem trockenen, sonnigen Ort getrocknet und Ja, man sollte noch bedenken, dass sich die Ernte halt vor allem erst lohnt, wenn die Pflanze dann auch mindestens 3 Jahre alt ist, damit sich halt auch einfach genug Wurzelausläufer gebildet haben. Süßholz ist schon seit der Antike als Heilpflanze bekannt und spielte ja schon immer irgendwie eine bedeutende Rolle als Heilpflanze in vielen sowohl asiatischen als auch europäischen Kulturen. Und auch im alten Ägypten verwendete man wohl schon Süßholzwurzeln. Das konnte man halt daran sehen, dass man dann bei der Öffnung von dem Grab von Tutanchamun im, ja, wann war das, 1922, Süßholzwurzeln gefunden hatte. In der Antike wurden die Wurzeln dann auch schon gegen Sodbrennen eingesetzt und diese Wirkung wurde später auch auf jeden Fall wissenschaftlich bestätigt. Und schon Napoleon bekämpfte auch seine Magenverstimmung mit dem Kauen der Wurzel. Bei den Römern und Griechen wurde das Süßholz auch wohl bei Asthma und Geschwüren eingesetzt. Und 2012 war das Süßholz dann Arzneipflanze des Jahres. Das Süßholz enthält jetzt also einige spannende Wirkstoffe, die eben dann zu den folgenden Wirkungen führen. Und zwar zählen dazu, dass das Süßholz halt entzündungshemmend, schleimhautschützend, schleimlösend und auch auswurffördernd wirkt. Und die wichtigen Inhaltsstoffe hierbei sind dann eben die Triterpensaponine und die Flavonoide. Dem Namen der Pflanze entsprechend ist das Glycyrrhizin, also das sind Salze der Triterpensaponine, und zwar von der Glycyrrhizinsäure. Und das sind dann eben die wichtigen Wirkstoffe, die bei Schleimhautentzündungen wichtig sind, da sie eben die Schleimhäute schützen. Und die Glycyrrhizinsäure vom Süßholz wirkt eben auch gegen das Entstehen von Magengeschwüren. Das heißt, einfach indem sie das Wachstum des Bakteriums Helicobacter pylori hemmt zum Beispiel. Und nebenbei ist es natürlich auch für den Lakritzgeschmack zuständig. Kann aber, wie gesagt, eben zudem auch die Heilung von Magengeschwüren und Magenschleimhautentzündungen fördern und auch bei Stress und Erschöpfung so beruhigend wirken. Die enthaltenen Flavonoide wirken dann eben ja auch zum Beispiel bei Gastritis entzündungshemmend und krampflösend und vermindern die Bildung von Magensäure und sind halt auch antioxidativ und auch leberschützend, weil sie eben die Leberzellmembran stabilisieren. Also die Wirkstoffe vom Süßholz helfen dem Magen und unterstützen das Abheilen von Magengeschwüren und können eben Sodbrennen lindern und die Leber unterstützen, aber eben auch Geschwüre erweichen und dann eben ja den Auswurf von Husten fördern und Halskratzen lindern und dabei eben auch bei rauer Stimme helfen, was man auch schon seit ungefähr 2000 Jahren weiß. Und auf die Atemwege wirkt Süßholz eben schleimlösend und entzündungshemmend, aber auch hustenreizmindernd und auswurffördernd und schleimhautschützend und eben auch leicht krampflösend. Also daher ist es halt prima, das eben in Arzneien und Tees bei Erkrankungen der oberen Atemwege zu geben. Also eben bei Husten oder Bronchitis. Und da kann man dann eben einfach die Wurzeln in Wasser kurz kochen und das dann abseihen und den Tee zum Beispiel 3 bis 5 Mal täglich jeweils eine Tasse trinken, also sowohl bei Bronchitis als auch bei Sodbrennen. Und ja, bei Reizhusten ist dann halt eher ein Kaltauszug zu bevorzugen. Und ansonsten kann man das Ganze aber auch mit kochendem Wasser einfach aufgießen und 10 Minuten ziehen lassen und so dann eben auch Tee herstellen, um dann eben gegen Leberleiden oder Magengeschwüre, Sodbrennen, Gastritis vorzugehen und das eben auch gerne dann in Kombi mit den jeweils anderen unterstützenden Kräutern. Zusätzlich hemmen die Stoffe im Süßholz halt auch eben das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Viren. Und in der traditionellen chinesischen Medizin werden nicht nur die getrocknete Süßholzwurzel, sondern eben auch Wurzel- und Pflanzenextrakte oder sogar bestimmte Öle des Süßholzes vielfältig eingesetzt. Und in der traditionellen chinesischen Medizin ist es eben, wie gesagt, auch eine der wichtigsten Heilpflanzen. Da dient sie eben vor allem als Harmonisierer. Das heißt, sie kann so die Wirkung anderer starker Arzneien ein bisschen ausgleichen und wird dann eben auch zur Stärkung von der Milz, also der Verdauung und eben bei Husten auch zum Schleimlösen, aber auch zur Entgiftung eingesetzt. Was ich auch noch spannend fand, ist, dass das Süßholz wohl eine durstlöschende Wirkung hat. Da gibt es so ein Nomadenvolk, die Skythen, Und die haben auch schon Süßholz genutzt, eben bei ihren Wüstendurchquerungen und konnten so zum Beispiel bis zu 12 Tage ohne Flüssigkeit auskommen. Und diese durstlöschende Wirkung der Süßholzwurzel beruht dann eben auch auf dem Glycyrrhizin, welches das Wasser halt im Körper bindet, und durch das Kauen der Wurzel wird dann ja auch der Speichelfluss angeregt. Und dadurch kann sie dann eben den Durst stillen und hat den Nomaden geholfen, diese langen Wüstendurchquerungen und eben solche Hitzeperioden zu überstehen. Weiterhin soll das Kauen von Süßholzwurzel übrigens auch zu einer geringeren Säurebildung im Zahnbelag führen und ja, damit eben ja auch das Fortschreiten von Karies vermindern. Man kann Süßholz natürlich auch äußerlich verwenden und so dann eben die entzündungshemmende Wirkung halt nutzen, und das zum Beispiel vor allem in Hautpflege. Dort kann es dann eben ein sinnvoller Bestandteil sein, in Hautpflege, die eben bei entzündlichen Hauterkrankungen verwendet wird, also bei Neurodermitis und Ekzemen und anderen Rötungen und Hautirritationen, aber auch bei Juckreiz und Schwellung. Und aufgrund der vielen Flavonoide und damit der antioxidativen Wirkung schützt Süßholzextrakt wohl auch ein wenig vor UV-Strahlung. Ein bisschen Vorsicht darfst du aber walten lassen, also bei dauerhaftem oder übermäßigem Verzehr von Süßholz oder eben Lakritze, sprich von diesem darin enthaltenen Wirkstoff Glycyrrhizin halt, kann es eben dazu kommen, dass so ein bisschen der Wasser- und Mineralstoffhaushalt in unserem Körper gestört wird, weil dieser Wirkstoff halt den Körper dazu anregt, eben Wasser und Natrium zurückzuhalten. Und die Folgen sind dann eben Kaliumverlust und auch Wassereinlagerungen, also Ödeme und Bluthochdruck. Und ja, während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Süßholz natürlich auch nicht unbedingt verwendet werden. Ansonsten, so im kulinarischen Bereich, findet die Wurzel vom Süßholz halt eben Verwendung als Süßungsmittel und eben auch als Aromageber. Und genau, dieses Lakritzaroma wird eben ja sowohl in der Lebensmittel- als auch in der Tabakindustrie eingesetzt. Also in der Tabakindustrie wohl auch, um dann so den unangenehmen Tabakgeruch ein bisschen zu mildern, weil es dann der ganzen Sache halt so eine süße und holzige Note verleiht. Und ja, so wird halt Lakritze auch manchmal Kräuterzigaretten hinzugefügt, weil dann ja auch so ein bisschen die Schleimhautreizung verringert wird. In der Lebensmittelindustrie kann Süßholz dann eben ja in Tees und Getränken und eben in Süßigkeiten zur Anwendung kommen. Du kannst zum Beispiel auch einfach, wenn du mal so eine Wurzel hast, dann da ein bisschen was über deinen Nachtisch oder einen Obstkompott drüber raspeln. Das verleiht der ganzen Sache dann auch schon so eine süßliche Würze. Und da darfst du halt ein bisschen drauf achten, nicht zu viel zu nehmen, weil dann wird es halt auch irgendwann echt wieder bitter. Und ansonsten kann Süßholzwurzel wohl prima zum Süßen von Tees genutzt werden. Am besten dann natürlich gleich von Hustentees, aber eben auch von Bittertees. Also Tees, die aus Pflanzen bestehen, die eben großartige Bitterstoffe enthalten. Und die sollen ja eigentlich sonst nicht gesüßt werden, um eben ihre volle Wirkkraft entfalten zu können. Aber mit Süßholz kann man die wohl süßen, weil das eben deren Wirkung nicht beeinträchtigt. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Lakritzherstellung. Kennst du das, dass einem als Kind früher erzählt wurde, dass Lakritz aus Pferdeblut hergestellt wird? Ich weiß nicht, ob das zur Abschreckung dienen sollte oder ob das halt einfach so eine sich leicht haltende Fehlinformation war. Jedenfalls habe ich das als Kind, glaube ich, öfter gehört. Und vielleicht auch geglaubt, wer weiß. Auf jeden Fall war ich kritisch und mochte Lakritze zu der Zeit auf jeden Fall dementsprechend noch nicht. Und ja, das scheint wohl daher zu kommen, dass eben dieser reine Süßholzsaft dann wirklich so tief schwarz und zähflüssig erscheint. Und das hat dann wohl eben, ja, so Assoziationen mit geronnenem Blut hervorgerufen. Und daher kam das dann irgendwie auf, eben zu sagen, hey, Lakritze wird aus Pferdeblut hergestellt. In Wirklichkeit wird Lakritze aber eben, wie gesagt, durch das Auskochen der kleingeschnittenen Süßholzwurzel gewonnen. Und ja, also wie gesagt, man schneidet die Wurzel klein und kocht das dann so eine Weile aus. Und später dickt man das dann eben noch ein. Und so wird dann der Süßholzsaft oder eben das sogenannte Rohlakritz gewonnen. Und der ist dann eben schon so dunkel, weil sich da der Kohlenstoff aus der Pflanze gelöst hat. Und dieses Rohlakritz hat übrigens eine ungefähr 50-fach so große Süßkraft wie Rohrzucker und ist dann eben die Grundlage für die Lakritzherstellung. Damit die Heilwirkung natürlich noch erhalten bleibt vom Süßholz, sollte eben aber beim Süßholz auskochen das Ganze nur simmern gelassen werden. Also es sollte nicht kochen. Also simmern bedeutet eben so dieses sanfte Garen, ja, kurz unter dem Siedepunkt, also so bei 90 bis 95 Grad. So wurde das dann jedenfalls auch wohl bei der Produktion von Lakritz bei Haribo gehandhabt, das Ganze nur simmern zu lassen. Also Süßwaren dürfen wohl nur als Lakritze bezeichnet werden, wenn der Gehalt an Glycyrrhizin unter 200 Milligramm pro 100 Gramm Produkt liegt. Alles darüber gilt dann irgendwie als Starklakritz. Und Starklakritz wird eben auch nur medizinisch angewendet und eben dementsprechend auch nur in Apotheken verkauft. Und laut einer niederländischen Studie sind also so 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht von diesem Wirkstoff und pro Tag quasi unbedenklich. Und ja, wenn man eben darüber hinausgeht, würden sich dann eben so ein bisschen diese negativen Wirkungen zeigen. Und das sind dann eher so kortisonähnliche Effekte, also eben Wassereinlagerungen im Gewebe, Bluthochdruck und eben der erniedrigte Kaliumspiegel im Blut. Die ersten medizinisch genutzten Lakritztaler soll es wohl schon 1614 gegeben haben. Aber erst 150 Jahre später wurde dann eben das Ganze zur beliebten Süßigkeit, nachdem dann der englische Apotheker George Dunhill ja der ganzen Sache halt auch Zucker beigemischt hatte. Also das Ganze dann wirklich so ein bisschen essbarer wurde. Allerdings werden wohl auch bereits seit dem 16. Jahrhundert die weichen Lakritztaler Pontefract Cakes in der englischen Stadt Pontefract hergestellt. Und die bestehen eben auch aus Lakritze und dann Gummi Arabicum und eben auch schon bereits Zucker. Und aus diesen Zutaten bestanden wohl auch die Lakritzpastillen, die Napoleon dann als Magenmittel bei sich trug. Der hatte also auch nicht nur Süßholz zum drauf rumkauen dabei. Also wie auch immer, das Hinzufügen von Zucker hat halt dann eben auf jeden Fall aus dem Heilmittel Lakritze auch noch die Süßigkeit werden lassen. Und auch schon um das Jahr 1500 begann die Familie Amarelli in Kalabrien, also in Süditalien, mit dem Handel von ihren Lakritzwurzelprodukten. Und da hat Giorgio Amarelli wohl schon 1731 dann eine Fabrik zur Herstellung von sogenannten Lakritzblöcken gegründet. Und ja, damit konnte das halt auch so ein bisschen mehr zur Massenproduktion hin verschoben werden. Und ja, diese Fabrik ist wohl heute noch in Betrieb und gilt eben mit als eine der ältesten Lakritzfabriken der Welt. Und die stellen eben so kleine, steinharte Lakritze her, was eben wirklich im Prinzip zu 100% aus Lakritzwurzelextrakt besteht. Und diese Lakritzblöcke waren eben ja ein Grundbestandteil von jeglichen Heilmitteln dann eben aus Lakritze gegen Halsschmerzen und Husten. Und das war wohl besonders in den Niederlanden und in England beliebt. Aber nach wie vor sind diese Lakritzblöcke halt eben auch die Hauptzutat von allen möglichen Lakritzbonbons. Ja, dann wünsche ich dir jetzt also viel Spaß beim nächsten Naschen von Lakritze und bleib wild und würzig und bis zum nächsten Mal, deine Anja.